Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Fabrikplanungen und Wachstum finden meist außerhalb Deutschlands statt. Für die Frage, worauf es jetzt in unseren Fabriken ankommt, bringen wir zwei der bekanntesten und reichweitenstärksten deutschsprachigen Podcasts rund um Produktion und Fabrikgestaltung zusammen. Für diese Episode habe ich Tobias Herwig eingeladen, Host des Podcasts Fabrik der Zukunft. Unser Format war bewusst einfach. Jeder von uns bringt zwei Thesen mit, die Thesen des anderen kennen wir jeweils nicht. Entstanden ist eine Diskussion über vier Fragen, die aus unserer Sicht gerade entscheidend für die Zukunft unserer Fabriken sind. Braucht ein Werk ein positives, konkretes Zielbild für die eigene Zukunft? Warum scheitert die Umsetzung trotz MES, Maschinendaten und immer neuer Software häufig an einem sogenannten Manufacturing Execution Gap? Weshalb bringen uns Pilotprojekte allein nicht weiter und was braucht es für konsequente Rollouts für den entscheidenden Mehrwert? Und wie viel Substanz steckt tatsächlich hinter den ganz großen Versprechen rund um künstliche Intelligenz und humanoide Roboter? Wir sprechen über überladene Systeme, Features ohne klaren Problembezug und Schlüsselpersonen, die so stark im Tagesgeschäft gebunden sind, dass kaum Zeit für Verbesserung bleibt. Aber es geht auch um Befähigung, Problemlösung und die Frage, wie aus Technologie echte Wirkung in der Fabrik entsteht. Eine offene Diskussion ohne abgestimmte Antworten, aber mit vier klaren Thesen dazu, worauf es jetzt in deiner Produktion ankommt.
Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspirationen, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Hi Tobias.
Hi Lukas.
Ich muss dazu sagen, hi Tobias sage ich oft im Podcast, allerdings zum ersten Mal mit dir und das ist ja schon das erste Witzige, dass wir zweimal zusammenkommen. Ich habe nämlich gesehen, wir haben beide 2021 gestartet mit dem Podcasten rund um Fabriken und irgendwie, wir brennen genau für die gleichen Themen. Es war höchste Zeit, dass wir zusammen eine Episode aufnehmen.
Ja, absolut. Sehr gerne, ja.
Cool. Und wir haben uns was sehr Spannendes, wie ich finde, vorgenommen, weil wir haben gesagt, lass uns doch beide mal überlegen, was so Themen sind, die aus unserer Sicht gerade wichtig sind, so zwei Thesen aufstellen. Und ich bin ultra gespannt, was du mitgebracht hast. Ich habe auch zwei vorbereitet, bin gespannt, was von der Richtung das geht. Willst du anfangen mit der ersten? Und dann würde ich sagen, diskutieren wir unsere vier Punkte.
Ja, gerne. Also ich hätte auch noch ein paar mehr Thesen, aber lass uns mal loslegen mit den, mit den ersten Thesen. Ja, die erste These betrifft die Richtung einer Fabrik und das ist in der Tat was, was ich im Zuge der Transformation bei ganz vielen Fabriken als ein großes Fragezeichen sehe und meine erste These ist, eine zukunftsfähige Fabrik, die braucht ein klares Wozu und wer diese Relevanz nicht klären kann, der landet zwangsweise in der Kostendiskussion.
Oh, ist ein guter Punkt. Das heißt, du sagst, Purpose für eine Fabrik ist unglaublich wichtig.
Ja, genau.
Ich erinnere mich, das war glaube ich in der einer der ersten Fabrikplanungsvorlesungen, die ich hatte, da ging es quasi drum, du musst definieren, wo in deinem Zieldreieck soll deine Fabrik stehen. Soll, willst du Qualitätsführer, Leistungsführer, Kostenführer sein? So, was meinst du damit?
Ja, richtig, genau. Das ist vielleicht noch fast ein bisschen einfach, weil ich sehe es halt auch und ich bin ja sogar auch Dozent für Fabrikplanung. Ne? Also diese Frage ist eine ganz, ganz wichtige zum Start natürlich von jedem Fabrikplanungsprojekt, aber auch egal, was ich mache in der Fabrik, muss ich mich ja an Zielen ausrichten. Ja? Also jede Kleinstverbesserung sollte sich an Zielen ausrichten. Und ich merke immer mehr, dass sich produzierende Unternehmen extrem schwer damit tun. Ne? Lange war das irgendwie gesetzt, lange war das irgendwie gar kein Thema. Und jetzt merkt man, der internationale Druck nimmt zu, ne? Und man kommt immer mehr in so eine Kostendiskussion rein. Und dann ist ja die spannende Frage, wozu brauchen wir diese Fabrik in Deutschland überhaupt, ja? Ist immer die Frage natürlich, was ist für ein Unternehmen, ist es ein großer Konzern mit vielen Fabriken oder nicht, ne? Aber man steht immer ganz schnell in dieser Frage und dann muss man sich überlegen, für was stehen wir, was wollen wir produzieren, ne? Was zeichnet unsere Produktion aus? Und ja, ich habe das Gefühl, manche Werke, die haben zwar einen ordentlichen Druck, die merken, sie müssen was tun, aber sie schaffen es nicht, ein positives Zukunftsbild zu schaffen. Und das ist unheimlich entscheidend, wenn wir über Change Management reden, wenn wir darüber reden, auch das ganze Team mit einzuspannen, weil wenn ich nicht weiß, wohin die Reise geht, ja, und das auch ein attraktives, positives Zukunftsbild ist, dann bin ich wie so ein kopfloses Huhn, ja. Dann bleibe ich im Aktionismus und weiß nicht wohin.
Das ist eine schöne Metapher. Ich finde, das müssen wir aus zwei Seiten anschauen. Das eine ist ja, du sagst, Ziele hat ja eigentlich, oder haben die meisten Produktionswerke, kannst du ja irgendwie absolut sagen, genau. Qualität, Kosten, Lieferleistung muss passen. Da können wir sicher eine eigene Runde zu machen, wie man die Kennzahlen runterbrechen kann. Nur was ich erlebe, es gibt viele Produktionsleiter und Werkleiter, die können das gar nicht so richtig beeinflussen, weil das im Endeffekt Vorgaben sind. Also ist ja die Frage, zu einem gewissen Maß bin ich da wahrscheinlich fremdgesteuert als Produktioner, weil ich ja zum Beispiel meine Global Footprint Strategie nicht von Grund auf mitbestimmen kann oder vielleicht nur zum Teil. Da sollte ich mir also dann die Frage stellen, was kann ich denn dazu beitragen, also was für Argumente liefere ich, damit meine Fabrik möglichst einen guten Stellenwert in meinem Fabrikverbund hat? Oder wie ist da deine Erfahrung?
Ja gut, also ich kenne beides, ne? Die Diskussion im globalen Produktionsfootprint oder wenn man eine entsprechende Strategie ausarbeitet, auch auf Gruppenebene oder so, da muss man diese Fragen stellen, ne? Auch wenn es an größere Projekte geht, dann wird die auch immer neu aufgerollt. Ja? Wir haben gerade über Fabrikplanung geredet. Und natürlich ist es was ich als Werkleiter beeinflussen kann. Aber hallo, ja? Also natürlich nicht zu 100%, das ist auch klar. Aber es ist ja schon so ein bisschen die Frage, ne? Gebe ich bereitwillig irgendwie Seenprodukte ab, weil man sagt, okay, in Osteuropa oder in Asien kann man die günstiger fertigen und sagt, na klar, wir fokussieren uns auf Premium und auf die hohe Komplexität, ja? Oder sage ich ganz bewusst, nein, ich will auch die Skaleneffekte behalten und wir tun was dafür, um vielleicht sogar Fertigungstiefe wieder zu erhöhen. Also ich sehe in der Praxis da schon viele Gestaltungsmöglichkeiten, wo man im Zweifel bei jedem Produkt, was vergeben wird in so einem Werkeverbund, auch wieder eine Chance hat mitzuspielen und sich zu positionieren. Mhm.
Ja, stimmt. Ich würde nur sagen, du bist schon ein bisschen fremdgesteuert, weil wenn jetzt eine Business Unit die Entscheidung trifft, ein Produkt zu verlagern und du dir dadurch wertvolle Kapazität wegbricht, dann kriegst du ja automatisch ein Kostenproblem, weil deine Auslastung sinkt.
Richtig,
also
genau.
Würde ja heißen, eigentlich musst du ja sagen, als Unternehmen und wahrscheinlich, wenn ich dich richtig verstehe, ziehst du ja darauf ab, definiere ich einen bestimmten Zweck für mein Unternehmen in meinem Unternehmensverbund als Werk und dem gebe ich dann auch eine Chance, effizient und zumindest zu angemessenen Kosten für den Standort dann produzieren zu können.
Ja, total. Und ich sage jetzt mal salopp, selbst wenn ich das vorgesetzt bekomme als Werkleiter, muss ich es irgendwie schaffen, mit diesen Rahmenbedingungen daraus ein positives Zukunftsbild zu machen und mein Team mitzunehmen. Ja? Also das hat so zwei Ebenen. Das eine ist nämlich wirklich, sich das zu überlegen, am besten natürlich im Verbund, wie positionieren wir uns, was sind die Stärken, wie schaffen wir es auch, nachhaltig die Wertschöpfung im Werk zu halten, ja, oder vielleicht sogar auszubauen. Und nicht irgendwie so auf einen Rückzug auf Raten zu committen, ja, weil das sehe ich halt auch bei vielen Herstellern, gerade im deutschsprachigen Raum, dass man halt immer so ein bisschen abgibt, immer mehr nur die Sahnestücke macht, aber am Ende halt wenig Produktion übrig bleibt, ja. Und das andere ist dann, habe ich ein Bild, was ich auch mit meinen Führungskräften, mit meinem gesamten Team teilen kann und wo dann entsprechend auch Lust drauf entsteht, hey, lass uns das gemeinsam gestalten, weil auch das sehe ich, das fehlt immer mehr Werken.
Absolut, vor allem wenn es darum geht, was kann ich jetzt als vermeintlich kleines Rädchen am Shopfloor irgendwie zu beitragen, dass das Werk erfolgreich ist, das ist ja so eine ultra wichtige Frage, was das betrifft.
Genau, ja, und das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, wenn wir über zukunftsfähige Fabriken reden. Es geht halt nicht über Druck, ne? Ich kann nicht nur einfach sagen, okay, jetzt wir müssen noch effizienter, noch schneller werden. Das motiviert die Leute vielleicht ein bisschen, aber ich komme da an Grenzen und es wird dann richtig toll, wenn ich sage, okay, wir haben auch ein positives Ziel, wo wir gemeinsam hinwollen.
Cool. Ja, super erste These, würde ich sagen.
Jetzt bin ich gespannt auf deine.
Ich mache mal weiter. Die These, die ich habe, es gibt einen sogenannten Manufacturing Execution Gap und den müssen wir dringendst überwinden.
Das ist sehr gut.
Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen erklären, was ich damit meine.
Ja, ich habe schon die Idee, wo du hin willst, weil ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung, wie ich auch eine These noch dabei hätte. Aber jetzt erklär mal, was du meinst. Ja.
Okay, also ich meine damit, wenn man sich so anschaut, was die letzten, ich würde fast schon sagen, ein, zwei Jahrzehnte in Digitalisierung, Automatisierung und so weiter investiert wurde, dann sind das Millionenbeträge, wenn nicht sogar Milliarden, je nachdem, was das für Unternehmen sind. Und das Interessante ist, dass die wenigsten davon tatsächlich Produktivitätssteigerungen ableiten konnten. Und wenn man jetzt heute auf die großen Beratungen schaut, Boston Consulting Group, McKinsey und so weiter, kommen die eigentlich alle zum gleichen Schluss und die nennen das im Regelfall Manufacturing Execution Gap. Also heißt, es wurde zwar viel Geld investiert, aber es würde nichts Gewinnbringendes daraus generiert. Also die Produktivität steigt nicht so stark wie die ganzen Investitionen, die getätigt werden. Und die Ursache, wie wir herausgefunden haben, liegt an der Umsetzung. Es gibt zwar eine Bereitschaft, es gibt Technologie, es gibt Dinge, aber die Umsetzung scheitert und da müssen wir dringend ran.
Okay, super. Unterstreiche ich sofort. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig für die Diskussion jetzt, aber die spannende Frage, warum gelingt die Umsetzung nicht? Hast du da auch eine These dabei?
Da habe ich mehrere.
Fangen wir mit einer an, dann komme ich nachher mit der zweiten.
Okay. Eine Sache ist sicher, dass gerade in Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten nach der eierlegenden Wollmilchsau gesucht wird.
Ja.
Und wenn ich mal jetzt rein mir viele MES-Projekte, die mir begegnen, anschaue, dann ist das irgendwie so die One-Chance-in-a-Lifetime-Möglichkeit für ein Produktionswerk, was zu digitalisieren, was zur Konsequenz hat, dass es in unendlich langen Lastenheften endet, dass irgendwie alles abgebildet sein muss, jede mögliche Eventualität, was dann zur Folge hat, dass wenn das, da bin ich auf der Anbieterseite, wenn uns sowas begegnet, du kannst es eigentlich gar nicht erfüllen und du brauchst unglaublich viel Aufwand, um alleine die Anforderungen bearbeiten zu können. Es geht, da sind wir wieder so bei dem Purpose, es geht gar nicht um das Ziel oder den Zweck, der mit der Digitalisierung erreicht werden soll, sondern es geht nur darum, Features zu bedienen. Mhm. Und das ist halt alles mittlerweile unglaublich schädlich, wenn wir auch an Umsetzung denken, weil wenn es Richtung Umsetzung geht, dann brauchen wir Identifikation von den Leuten mit den Kennzahlen, wir brauchen einen Befähigungsansatz, dass du in Problemlösung eintauchen kannst, dass du Teams eine gewisse Entscheidungskompetenz auch mitgibst, über Abweichung zu sprechen und Probleme zu lösen. Und vor allem geht es darum, und das kommt eigentlich immer zu kurz, wir müssen Schlüsselpersonen in der Organisation entlasten. Mhm. Und Schlüsselpersonen sind für mich zum einen Führungskräfte, aber zum anderen so im Endeffekt die bei Verbesserungsmaßnahmen als Verantwortliche drinstehen. Das sind ganz oft dann Instandhalter, das sind vielleicht Leute aus dem Engineering, aus Qualität und so weiter. Und wenn du schaust, was die heute an Bürokratie haben, da müssen wir ran mit Digitalisierung, mit Automatisierung. Und da stehen uns eigentlich alle Technologien zur Verfügung, aber es braucht halt den richtigen Ansatz und die richtige Methode.
Also du sagst, es wird quasi zu viele Features gebaut und zu wenig Digitalisierung für den Menschen gemacht, die dann auch wirklich den Mehrwert für die Leute im Shopfloor bringt?
Ja, ein bisschen. Ich würde sogar sagen, es wird Technologie oft als Mittel zum Zweck gesehen, so als Selbstheilmittel. Und es wird völlig außer Acht gelassen, auf was es am Shopfloor eigentlich ankommt. Und das ist im Endeffekt, dass ich Abweichungen schnell erkennen kann, dass ich Probleme nachhaltig löse und dass ich eben dafür sorge, dass ich Bürokratie von den wichtigen Leuten wegnehme, dass die eben die Dinge umsetzen können und halt nicht in Bullshit-Arbeit, wie man es manchmal ja nennt, dann verharren.
Weißt du, wie ich deine These formulieren würde oder wie ich sie gerne formuliere?
Ja, bin ich gespannt.
Also die Overengineering-Falle, ja. Also das ist sowas, was ich so ein bisschen bei dir rausgehört habe. Ja, dieses, man hat jetzt die eine Chance, eine tolle Software einzuführen und dann packt man da alles rein. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass jeder versucht, sich irgendwie so abzusichern. Ne? Viele Unternehmen, gerade produzierende Unternehmen, ticken irgendwie so und dann muss das dann noch freigegeben werden und die IT will auch noch mitreden und dann wird das so ein Riesenprojekt, wo man jahrelang alleine ein Jahr ist ja schon lang irgendwie spezifiziert und dann nachher einen großen Blumenstrauß hat, den man sich wünscht und den man auch nicht umgesetzt bekommt und wo dann im blödsten Fall das Projekt nachher stirbt, weil keiner die große Investition tätigen will.
Genau. Und was man ja fairerweise auch sagen muss, Produktion ist ja viel komplexer als jetzt, ich sag mal, eine Logistik, weil ich habe mir am Anfang oft die Frage gestellt, warum Logistikprozesse eigentlich oft viel standardisierter und viel besser digitalisiert sind als Produktionsprozesse. Und das liegt eigentlich daran, dass Produktion halt viel zu vielschichtig sein kann. Bei Logistik gilt es vereinfacht immer darum, Teile von A nach B zu bringen. Du brauchst gute Stammdaten, du musst wissen, wo was hinkommt. Klar, die ganze Ladehilfsmittel und so weiter ist auch nicht alles so easy, aber im Prinzip, du kannst es sehr gut standardisieren. In der Produktion ist aber das Problem, du hast ja oft Bereiche, die sind völlig unterschiedlich. Nehmen wir zum Beispiel eine automatisierte Linie und eine manuelle Montage oder eine Machining oder vielleicht hast du noch Prozessindustrie oder prozessindustrielle Abläufe und so weiter. Also soll heißen, du hast halt was die Daten oder die methodische Art, wie du Daten erfasst, wie du Rückmeldungen machst, was du für Informationen brauchst. Das kann so vielseitig sein, dass es einfach viel komplexer ist und drum tut sich natürlich eine zentrale IT-Strategie für die Digitalisierung am Shopfloor oft schwer, weil du gar nicht die ganzen Anforderungen erfüllen kannst und dadurch kommen die Projekte natürlich so ein bisschen in den Teufelskreis. Die Komplexität steigt, die Kosten steigen, die Umsetzungszeit dauert und am Ende kommt nichts bei raus.
Aber das ist doch für die IT eigentlich nichts Neues. Also das ist so ein bisschen dieses Thema klassische Softwareentwicklung versus agile Softwareentwicklung und eigentlich wissen wir doch, wie es besser geht, oder? Also gerade in der IT.
Ja, aber warum macht's keiner? Warum macht's keiner?
Also die Antwort ist ja relativ einfach, ne? Schnell loslegen, pragmatische kleine Umsetzungen.
Genau, erster starten, Bereich.
Genau. Und dann agile Softwareentwicklung sagt ja eigentlich schon alles, ne? Und das ist natürlich, wenn ich einen physischen Prozess habe in der Fabrik, ein bisschen schwieriger, wie jetzt entsprechende reine Software. Aber am Ende, gerade mit den aktuellen Technologien, die man hat, auch in Richtung Low-Code oder wenn man sogar in Richtung KI geht, Es ist eigentlich aus meiner Sicht einfach möglich. Ich glaube, manchmal ist so das Problem, wie sehr vertraue ich den Leuten auch, dezentral sowas voranzutreiben? Ne? Wie sehr muss ich das irgendwo zentral in der Hand haben? Wie sehr muss eine zentrale IT immer den Hut aufhaben? Das hängt natürlich immer stark von dem Prozess ab. Ne? Bei globalen Prozessen oder, sag ich mal, sehr, sehr wichtigen zentralen Geschäftsprozessen ist es natürlich schon wichtig. Aber ich glaube, dass man in vielen Fällen einfach da noch mehr Verantwortung wirklich ins Team vor Ort geben müsste.
Ja, muss so zwei Dinge auf dem Schirm haben. Das eine ist, das ist bei Low-Code-Anwendungen tatsächlich oft das Thema. Es muss halt performant sein und es muss wartbar sein. Also wenn dann die Low-Code-Applikation die Ablösung des früheren Excel-Makros, wie ich es früher auch manchmal geschrieben habe, aber so darstellt und wenn der Praktikant dann geht, dann haben alle operativen Probleme, dann ist ja niemand geholfen.
Nee, genau.
Also so Performance und Wartbarkeit ist schon ein Thema, von dem her muss man da schon, glaube ich, aus der Zentrale ein Auge drauf haben, aber bin ganz bei dir, je mehr
Kompetenz. Aber muss ich alles spezifizieren, ne? Also das muss
Ja, genau. Und du musst halt du brauchst ja Pragmatismus in der Shopfloor-Digitalisierung am Ende, um erfolgreich zu sein, und die Flexibilität musst du dir halt geben.
Ja, und wir haben halt auch viele, teilweise fremd, teilweise auch selbsterlegte Bürokratie, ja, also ein schönes Beispiel immer von großen produzierenden Unternehmen ist, die wollen dann ein KI-Tool mal testen in einem Fachbereich und das dauert dann alleine ein halbes Jahr, bis die da alle Freigaben haben, geschweige denn die IT sich überhaupt darum kümmern kann, sich mal dieses Tool anzuschauen. Und da wird halt jede Innovation im Keim erstickt. Ja.
Absolut. Mit Blick auf die Zeit, aber ich glaube, wir haben ein Trigger-Thema gefunden. Das ist ganz gut. Was ist deine nächste These?
Ja, also eine These ging in der Tat genau in diese Richtung Umsetzungsgeschwindigkeit, was du jetzt gerade ja auch thematisiert hast, ne, mit diesem Overengineering. Und ich sehe aber noch so eine zweite Ursache bei dem ganzen Thema Umsetzung und Execution Gap, was du jetzt gesagt hast. Und das wäre jetzt mal die dritte These, die ich für heute mitbringe, oder meine zweite These. Nämlich zukunftsfähige Fabriken gewinnen nicht durch einzelne Pilotprojekte, ja, sondern durch die Fähigkeit, die Technologien auch wirklich stabil zu beherrschen und auch zu skalieren. Weil, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, das klingt so ein bisschen ambivalent, ja, weil es dann wieder das Ganze groß macht, aber viele denken, oh cool, ich habe jetzt da einen AI-Use-Case oder ich habe da einen AMR eingebunden oder im Einsatz. Aber am Ende bringt das halt nichts, wenn ich das nur einmal irgendwo mache, ja, sondern richtig spannend wird es immer dann, wenn ich alle Maschinen entsprechend angebunden habe, wenn ich das Shopfloor-Management in allen Bereichen auch wirklich nutze und diese Durchgängigkeit habe über die Kaskade und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen echten Mehrwert und dann wird so eine Technologie auch wirklich messbar vom Mehrwert, weil dann geht es am Ende drum, ne? Nicht irgendwie einen tollen Leuchtturm zu haben, sondern am Ende wirklich einen messbaren Mehrwert für den operativen, für den wertschöpfenden Prozess zu erzielen. Ja, und ich erlebe halt leider oft so Pilotfriedhöfe.
Bin ich bei dir? Da muss ich eine Lanze tatsächlich für eigentlich Digitalisierung brechen, weil was dir, nehmen wir mal die Shopfloor-Digitalisierung oder Shopfloor-Management angeht, wo dir da Digitalisierung schon extrem hilft, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen einschränkend ist, es hilft dir halt Standards zu setzen und zu sagen, zum Beispiel, so sieht unsere Kaskade aus, so sieht die Art aus, wie wir Abweichungsmanagement betreiben, wie wir Probleme lösen, wie wir in der Kaskade kommunizieren. Da kannst du natürlich sehr, sehr schnell eine 85-90% Lösung aufbauen und die du dann auch, dadurch, dass sie standardisiert ist, schnell in die Breite bringen kannst. Das Problem, was ich oft da beobachtet habe, wenn du zu viel Individualismus zulässt am Anfang, dann erzeugst du eine Komplexität, die du später, egal was du von Medium nimmst, ob du Shopfloor-Management analog oder digital machst, nicht mehr eingefangen und nicht mehr aggregiert und nicht mehr harmonisiert kriegst. Und drum ist es eigentlich interessant, dass du sagst, viele kommen über die Pilotprojekte nicht raus, wobei ja eigentlich Digitalisierung bei so einem Pilotprojekt gerade der Hebel wäre, zu sagen, ja, es kriegt halt nicht jeder mein alter Chef hat immer Schmuck am Nachthemd Punkte gesagt, die eigentlich keiner braucht, aber wofür manche vermeintlich wichtig sind, sondern dass du eben von vornherein sagst, ja, wir denken in einer skalierbaren Lösung und da muss das Ziel sein, die Organisation muss die selber ausrollen und dann in die Fläche bringen. Das ist, glaube ich, für mich auch ein Qualitätskriterium für ein gutes Pilotprojekt. Ein gutes Pilotprojekt endet nämlich damit, dass die Organisation das selber ausrollt und in die Pleite bringt. Das habe ich schon innerhalb von Werken vielfach erlebt, aber auch schon über Werke hinweg, dass dann eben sagt, ein anderes Werk, die machen das gut, die scheinen da einen Vorteil zu haben, dann will ich das ja auch. Und ich glaube, den Anspruch, da bin ich voll bei dir, müssen wir in solche Projekte reinbringen.
Ja, genau. Und das finde ich auch gut, was du beschreibst. Da ist Digitalisierung ein großer Hebel und schafft tolle Möglichkeiten. Aber ich muss sie halt auch nutzen. Und wir haben ja vorhin gesagt, schnell starten. Und das Pilotprojekt dann natürlich ein guter, richtiger Weg. Aber wenn man da halt stehen bleibt, dann hat man halt nur einen Bruchteil vom Effekt, wenn überhaupt. Ja. Und das ist so der Knackpunkt. Ja. Und ich habe Gespräche zum Beispiel mit übergreifenden Produktionsverantwortlichen geführt und die haben dann mir ganz toll berichtet von dem schönen AI-Use-Case, den sie da im Werk in Südamerika laufen haben. Und da habe ich gesagt, okay, toll, aber warum nur in Südamerika? Was ist mit den anderen Werken? Ja? Richtig, und dann ja. Kommt dann auf einmal raus, ja, der ist zwar toll, aber so ganz stabil läuft er auch noch nicht. Ne? Und okay, dann kann ich ihn vielleicht noch nicht skalieren, aber dann muss ich doch gucken, dass er entsprechend, dass ich diese Technologie wirklich beherrsche und dass ich dann hart daran arbeite, immer besser zu werden und von diesen 80%, die ich natürlich in der Tat teilweise super schnell erreichen kann, dann halt auf die 90, 95, 100% zu kommen und dann natürlich auch in die Skalierung gehe. Und dann habe ich auch einen Mehrwert. Ne? Und das fängt dann auch in einem Werk an, aber kann dann natürlich dann noch werkeübergreifend weitergehen.
Was mir da schon geholfen hat, kommt mir gerade als Idee, was man natürlich machen kann, wenn man sagt, wir wollen mit dem Pilot anfangen in einem abgespeckten Bereich, dass man von vornherein sagt, okay, was sind unsere Entscheidungskriterien, von denen wir dann als Organisation oder als Projektteam den Rollout ausmachen. Also, dass du bewusst schon die Economic Buyer, die Entscheider mit ins Boot holst in so einer Pilotphase und dann sagst, okay, nach 8 Wochen, nach 12 Wochen oder wie auch immer, sitzen wir wieder zusammen. Vielleicht gibt es auch ein Zwischenreview, aber zumindest gibt es ein klares Ende vom Pilot. Und wir überlegen uns jetzt schon, welche Bedingungen, Kriterien und so weiter erfüllt sein müssen, damit wir dann sagen können, hopp oder top. Weil dann schaffst du auch, das ist so meine Erfahrung dadurch, du schaffst eine unglaubliche Motivation im Projektteam, den Piloten gut zu machen und dich auch immer wieder zu hinterfragen. Und gleichzeitig zwingst du so ein bisschen die, weil oft scheitern ja Piloten, und das habe ich dich gerade auch verstanden, ja daran, dass am Ende ja vielleicht doch nicht so die Klarheit da ist und vielleicht auch doch nicht so genau wusste, was man eigentlich mit dem Pilot genau bezwecken will. Und dann kriegt man so ein bisschen Aufschieberitis und dann versandet es irgendwann und am Ende sagt man, ja, hat er nichts gebracht und wir brauchen keinen weiteren Piloten. Also ich glaube, wenn man da so das Gesamtprojektteam versucht, ein bisschen in eine Struktur zu zwingen, dann kann das durchaus helfen, dass man da eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat.
Ja, ich sehe eigentlich zwei Ebenen. Also das eine ist natürlich, überhaupt erstmal gute Piloten zu machen. Ja, also klare Deadline, ja, klare Ziele, auch Budget, auch genügend Budget und genügend Zeit. Ne? Also es ist ja beides. Man kann so halbherzige Pilotprojekte machen oder man kann halt auch so Never-Ending-Pilotprojekte machen. Beides ist nicht gut. Deswegen, keine Ahnung, sag dann, in 3 Monaten wollen wir die Ergebnisse sehen und dafür gibt es auch entsprechend Budget, dass man auch richtig was Gutes machen kann. Und dann wird hart gemessen, hopp oder top, und vielleicht kann man auch mal verlängern, aber auch dann wieder das Gleiche. Ne? Dann wieder ganz klare Ziele, klare Budgets und so weiter. Aber ich sehe das zweite Problem, dass ein Pilotprojekt vielleicht auch erfolgreich sein kann, aber dann feiert man sich und dann geht es nicht weiter. Ja, dann hat man in einem Bereich das irgendwie gemacht, findet es total cool, freut sich, dass man beim Fabrikrundgang immer was Schönes zeigen kann. Ja? Aber wenn man ehrlich ist, erntet man die Früchte nicht. Ja? Also man zeigt immer die tolle Frucht, hat vielleicht eine gepflückt und probiert, aber dass da noch ein paar andere rumhängen und im Nachbarwerk genauso, das wird dann nicht richtig genutzt. Ja? Und das hat dann ganz unterschiedliche Gründe aus meiner Sicht. Teilweise, weil man halt wirklich in diesen Silos denkt und nicht schafft, so Best-Practice-Sharing zu machen im Werk. Und teilweise ist es halt auch so, dass halt es vermeintlich gut funktioniert, aber man halt noch nicht wirklich die Technologie oder die Methode so beherrscht, dass man es auch wirklich gut skalieren kann. Das ist bei AI genauso wie bei Shopfloor-Management. Also da geht es nicht nur immer um Digitalisierung, sondern das kann man auf jede Methode, jedes Tool, jedes Werkzeug eigentlich anwenden.
Ja, bin ich schon bei dir. Das ist schon ein Thema. Cool. Sollen wir weitermachen?
Ja, gerne. Hast du noch eine These mitgebracht?
Ich habe noch eine These mit. Die muss ja ein bisschen zugespitzt sein. Meine zweite These ist, wir müssen weg vom Marketing-Bullshit. Humanoide Roboter und AI sind keine Revolution. Sie werden künftig punktuell eingesetzt, aber nicht von heute auf morgen.
Sehr gut. Ich habe mir das ja auch überlegt, ob ich so eine Technologie-These noch mitbringe. Toll, dass du das gemacht hast. Also weg von AI und humanoide Robotik, Marketing-Bullshit.
Ja. Ich weiß nicht, warst du auf der Hannover Messe?
Ja, dieses Jahr nicht,
auf der ich war auf der Logimat und dann habe ich die ganzen Videos von der Hannover Messe gesehen. Das kam mir irgendwie alles gleich vor. Und ich fühle mich, ehrlich gesagt, 10 Jahre zurückversetzt. Vor 10 Jahren habe ich eine Studienarbeit im Master geschrieben über kollaborative Robotik.
Ja, ja.
Und da war genau der gleiche Hype über die heute humanoiden Roboter wie damals. Nämlich, dass ja jetzt alles anders wird, wir brauchen keinen Schutzzaun mehr, die Roboter arbeiten neben den Menschen und so weiter. Da gab es damals schon von ABB, gab es einen Roboter, der hatte 2 Arme und das sah total faszinierend auf der Messe aus.
Da hat sich jeder darüber gefreut, aber den Fabrik habe ich den noch nie gesehen.
Ja, genau. Und alle Automatisierungsexperten waren sich einig, das ist totaler Schwachsinn, es macht überhaupt keinen Sinn, mit 2 Armen zu arbeiten, das ist viel zu kompliziert von der Steuerung, Vorrichtungen sind viel besser. Ja. Und ich habe voll das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit den humanoiden Robotern, es ist genau das Gleiche.
Ich kann dir sagen, was ich davon halte. Also die ganz simple Frage ist ja beim humanoiden Roboter als allererstes, wozu brauche ich die Beine? Ja, also wir reden über die Fabrik ja heute, ne? Wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, im häuslichen Kontext bin und so weiter, da machen die Beine durchaus Sinn, wenn ich viele Treppen habe, aber in der Fabrik bringen die Beine...
Das ist alles eben.
Ja, genau. Das ist alles eben, ja. Und ich habe es so gemacht, dass ich eben keine Treppen und sonst was habe und da bringen die Beine eine Komplexität, einen Freiheitsgrad, den ich nicht brauche und der einfach nur... das noch schwerer macht, das zu beherrschen. So, also das
genau,
ist schon
bringt ja Schwankungen rein und Ungenauigkeit. Genau.
Ja, also es macht gar keinen Sinn. Klar ist natürlich auch, das ist so ein bisschen das Argument natürlich der Hersteller, ja, dann haben sie was, was sie halt wirklich massentauglich machen, was sie überall nutzen können und dann kann man es halt auch in der Fabrik nutzen. Kann man so ein bisschen verstehen, aber für die nächsten Jahre wird es mehr Hindernis wie Hilfe sein. Wobei man fairerweise auch sagen muss, die Beine sind nicht so der Knackpunkt beim Humanoid. Das hat man schon relativ gut im Griff, sieht man ja auch, wenn man jetzt sich die ganzen Läufe anguckt mit humanoiden Roboter und so. Natürlich, es ist noch ein Thema, aber viel spannender ist natürlich das Kognitive, ja, und auch die Hände. Das ist das, was beim humanoiden Roboter eigentlich spannend ist.
Ja, das stimmt. Ich habe mir neulich überlegt, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was man irgendwie machen kann mit den Dingern, ist, kennst du noch iRobot, den Film?
Ja, klar.
Mit Will Smith von damals. Und da war es ja irgendwie so, da sind am Ende die LKWs reingefahren mit den Hunderten von den Robotern. Und vielleicht, wenn ich 100 Roboter habe, wo dann alle versuchen, eine Aufgabe zu lösen und wenn es halt einer nicht hinkriegt, dann kommt der Nächste und schubt den weg und probiert es dann selber. Vielleicht mag das so irgendwie mal funktionieren, aber ein anderes Szenario kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Stimmen, ja,
also ich glaube, dieses super Universelle hat schon einen Charme, also vielleicht ist nicht so, wie du das beschrieben hast, sondern wirklich, ich kann den Roboter halt 3 Wochen im Krankenhaus einsetzen, wenn ich dann einen Engpass habe und nächste Woche fahre ich den dann zur Fabrik und kann den da einsetzen. Ne? Also so in diese Richtung mit einer hohen Skalierbarkeit, dass ich die wirklich massentauglich produziere und dann eben super flexibel einsetzen kann, da haben dann die Beine wirklich einen Mehrwert. Und was ich aber schon auch glaube, ist, dass diese humanoide Robotik den Fabriken gut tun wird. Jetzt nicht in dem, dass wir jetzt sehr schnell humanoide Roboter in großer Stückzahl in Fabriken sehen, sondern dass diese Themen flexible Robotik, ja, AI oder Physical AI, speziell das, was ich gemeint habe, was ja die große Challenge ist, einfach diese Kognition so hinzubekommen, dass er wirklich flexibel einsetzbar ist. Das ist eine ganz große Challenge in der Fabrik immer noch, dass wir können faktisch irgendwie alles automatisieren, aber meistens ist es danach super unflexibel und meistens ist der Aufwand auch extrem hoch und extrem teuer. Und das ist ja das, wo auch die Cobots schon geholfen haben, so dieser ganze Automatisierungsaufwand, den halt durch eine smartere Programmierung, schnelleres Einlernen deutlich zu reduzieren. Ja, das war nicht das Versprechen der humanoiden Roboter, aber das hat dazu geführt. Und so ähnlich sehe ich es auch mit den humanoiden Robotern. Wir werden jetzt nicht unbedingt schnell die ganzen humanoiden Roboter sehen, aber wenn wir halt über Physical AI auch generell die Robotik intelligenter machen, noch schneller Robotik etablieren können und noch flexibler im laufenden Prozess die nutzen können, dann hat das eine große Auswirkung auf die Fabrik. Und zusätzlich kann auch noch das Thema Produktionskosten, ja, wenn ich diese ganzen Sensoren, die ganzen Aktoren, das alles in höheren Stückzahlen produziere, auch das ist natürlich super für die Automatisierung in der Fabrik, also auch das kann positive Effekte haben. Wie schnell wir aber wirklich in den Stückzahlenbereich kommen, wo das dann merklich ist, da können wir jetzt trefflich drüber diskutieren, ja.
Ja, das ist mein Argument, dass wir hatten da damals die Nora Torade von der ich weiß gar nicht, Technikmuseum in Berlin war das, glaube ich, die sich mit der Produktionshistorie befasst haben. Die hat ja immer gesagt, ja, es gibt eigentlich historisch gesehen keine Revolution, sondern es ist alles sehr schleichend. Und ich bin voll bei dir. Technologisch haben wir ja extreme Fortschritte gemacht die letzte Zeit. Und da wird zwangsläufig auch die Automatisierung und die Produktion stark von profitieren. Aber ich glaube halt nicht so das, was wir jetzt gerade in den Messen vermittelt kriegen, da habe ich gesagt, weniger Marketing-Bullshit, so nach dem Motto, wir können das Licht ausschalten in der Produktion und alles läuft dann über die humanoiden Roboter, die werden das schon alles auf die Kette kriegen.
Ja, ich finde ein schönes Beispiel ist das autonome Fahren. Ja, wie lange wird das schon gesagt? Oh, wir sind da bald vorm Durchbruch und da braucht es immer noch ein bisschen länger. Und faktisch,
Nächstes Jahr ist
es. Aber es kommt. Genau. Ja. Also es ist wirklich, ja. Es gibt viele gute Beispiele, allein auch die autonomen Taxiflotten, die ja wirklich wachsen, einfach zahlentechnisch und auch in den Städten, wo es verfügbar ist. Also es kommt, aber es hat deutlich länger gedauert wie gedacht, ja, und andersrum auch dieses Extreme, wie man sich das immer vorstellt und dann morgen wird es freigeschaltet und dann fährt jedes Auto autonom, so ist es halt auch nicht, ne? Also bis diese Durchdringung dann wirklich da ist, dauert es deutlich länger, wie man denkt und ich weiß nicht, ob es positiv ist, weil das sehe ich auch als eine große Gefahr, dass wir auch, jetzt kommen wir wieder zurück in den deutschsprachigen Raum, ja, auch gefühlt oft lange brauchen, solche Technologien zu adaptieren und das kann schon auch eine Gefahr sein, dass andere da schneller sind. Ja, gerade bei humanoider Robotik sind wir leider nicht vorne mit dabei.
Das ist wohl richtig. Hast du noch eine These? Du hast gesagt, du hast drei.
Oder ja, also die dritte die These, da ging es in der Tat um die Umsetzungsgeschwindigkeit. Das hat sehr, sehr gut gepasst zu dem, was du vorher gesagt hast, dass ich nämlich glaube, das Entscheidende ist nicht so sehr die Technologie oder die Frage, was wir entsprechend jetzt umsetzen wollen, sondern auch die Geschwindigkeit, wie wir es umsetzen. Ne? Also vielleicht gerade Bezug nehmend auf das Thema humanoide Roboter. Ja, wir haben da auch Firmen, die daran arbeiten. Wir haben auch produzierende Unternehmen, die das adaptieren wollen. Aber wenn ich es halt im globalen Vergleich sehe, mit Asien, aber auch mit den USA, wir sind, was die Umsetzungsgeschwindigkeit anbelangt, deutlich zu langsam. Und das ist absolut ein Schlüssel, um erfolgreich zu sein mit der Fabrik der Zukunft.
Und das gilt ja fairerweise für so viele Dinge. Die humanoide Robotik mag das eine sein, aber allgemein ja auch, in was für Geschwindigkeiten Produkte produziert werden, Fabriken hochgezogen werden. Da finde ich in Fernost das ja schon extrem beeindruckend und auch immer ein bisschen beängstigend von dem her.
Ja.
Muss es vielleicht wie in der Produktion sein. Wir müssen immer Ziele haben, wo wir sehen, dass wir sie nicht ganz erreicht haben, damit wir den Ansporn nicht verlieren.
Ja. Also ich sehe das als ein ganz, ganz kritischer Punkt, weil wir haben in manchen Bereichen auch noch einen guten Vorsprung, was so Produktionstechnologie und Prozess-Know-how und sowas anbelangt. Aber wenn wir da nicht schnell sind, auch mit den Innovationen, mit den neuen Technologien, dann verlieren wir diesen Vorsprung halt peu à peu. Und deswegen glaube ich, ist das ein unheimlich entscheidendes Thema. Und der zweite Punkt ist, wenn ich die Sachen früher umgesetzt bekomme, dann profitiere ich auch schneller davon. Das unterschätzt man. Ich rede da gerne von High-Speed-Optimization. Ne? Also selbst diese kleinen Prozessverbesserungen, wir müssen gar nicht über neue Technologien reden. Wenn ich halt so ein großes Projekt draus mache und dann dauert es ein halbes Jahr, bis ich es umgesetzt habe, dann profitiere ich halt auch erst in einem halben Jahr. Wenn ich das schrittweise umsetze, dann profitiere ich morgen. Ja, vielleicht nur ein bisschen, aber das wirkt sich dann schon in den Zahlen aus. Und das sind einfach Effekte, die man nicht unterschätzen darf.
Absolut. Das ist, glaube ich, was im Alltag oft viel zu häufig untergeht, dass es Nichtstun ja auch was kostet.
Total. Ja, also das ist, und da sehe ich bei vielen Unternehmen eine Gefahr. Ne? Also gerade die Großen, eben aufgrund der Bürokratie, oder da kommt auch das Thema Overengineering, was wir vorhin schon hatten, ja.
Schreibt das mal noch als Feature auf in mein Lastenheft oder wie auch immer.
Dann drehen wir nochmal eine Runde und dann gucken wir mal. Und ich glaube, es hängt so ein bisschen auch mit diesem Visionsthema zusammen, dass auch gerade vielleicht auch kleinere mittelständische Unternehmen sich auch schwer tun zu sagen, ja, wir wollen investieren und wir setzen das jetzt um. Und dann wird so eine Investitionsentscheidung nochmal vertagt und nochmal geprüft. Und das ist ja gar nicht böswillig, aber das sorgt am Ende dafür, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel setzen und das, was vielleicht eigentlich noch als guter Wunsch und Idee da ist, nachher nicht Realität wird.
Mhm. Zumal ja gerade viele tatsächlich in so einer Abwartposition sind. Also ich habe letzte Woche erst mit einem großen mittelständischen Unternehmen gesprochen, mehrere tausend Mitarbeiter in Deutschland, und die haben halt ihre Budgets gerade zurückgehalten, weil sie nicht wissen, wo die Reise hingeht. Also fairerweise gehört das ja leider auch gerade mit zu den Themen, um die wir uns kümmern dürfen.
Deswegen reden wir darüber, ja. Also, und ich sehe andersrum aber auch, zum Beispiel Familienunternehmen, die sind da meistens relativ gut drin, nicht immer, aber oft, die dann mutig entscheiden und sagen, ja, nee, wir setzen das jetzt um, wir warten jetzt nicht lange, sondern wir gehen diesen Schritt. Es muss ja nicht immer gleich ein großer Schritt sein, ne? Aber dass man da im Handeln bleibt und auch die eigenen Leute nicht einbremst. Ja? Also es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn es gute Ideen gibt, die vielleicht auch irgendwo eingereicht werden oder sowas und die dann irgendwo versanden, und ja, das tut der Motivation nicht gut. Ja.
Das ist richtig. Ich hätte jetzt gerne ein positives Schlusswort gehabt, aber das hat sich jetzt so ergeben.
Wir können das ja auch nochmal als positive drehen und sagen, die schnell sind, die schaffen eben auch nicht nur eine schnelle Umsetzung, eine schnelle Folge, sondern auch eine Kultur, wo die Leute sich mit ihren Ideen noch lieber einbringen und auch begeistert sind. Ja. Also.
Genau, wo jeder Bock hat mitzumachen, genau. Das muss ja eigentlich das Ziel sein. Cool. Ich glaube, wir brennen beide für Produktion. Das macht
Hattest
echt
du da
Spaß.
Zweifel?
Ja, nein, natürlich nicht. Ich bin auch froh, dass wir unterschiedliche Thesen hatten und nicht zwei gleiche, also zweimal doppelt. Sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank dir, Lukas.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.